Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Also ich bin begeistert, ja, wie Gott wirkt. Ich denke mir schon, wofür muss ich noch predigen? Ihr habt alle schon Gott erlebt wahrscheinlich und das Wort ist schon in eurem Herzen. Aber ich bin trotzdem dankbar für die Möglichkeit, hier zu sein und auch etwas weiterzugeben. Und ich sage noch kurz was zu mir, weil ich denke, vielleicht kennt mich nicht jeder. Mein Name ist Josia Orasch, ich bin 23 Jahre alt und jetzt seit 2019 auch hier in der Gemeinde unter anderem dabei und bin immer dankbar, ja, für die Möglichkeiten, die ich hier habe, mich einzubringen, zu dienen, egal ob es mit der Predigt ist oder irgendwas anderes. Und ja, ich freue mich über jeden, der hier ist und ich möchte einfach noch kurz beten, dass wirklich Gott spricht zu uns allen. Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort und dass du es vorbereitest, Herr, dass du rausnimmst, was von mir kommt und das reinlegst, was du auf dem Herzen hast. Und ich bitte dich, Herr, rede zu uns, Herr. Lass uns wirklich eine Botschaft von dir empfangen, Herr, durch dein Wort, Herr. Und lass uns weiterkommen, Herr, im Glauben, Herr. Lass uns weiterkommen in der Gemeinschaft. Lass uns diese Vision für diese Gemeinde mehr erkennen, Herr, und da hineintreten, was du für uns hast, Herr. Ich danke dir, dass wir von dir ein Reden erwarten dürfen, Herr, und dass wir einfach wissen dürfen, Herr, du hast uns in der Hand, Herr. Du führst uns den richtigen Weg, Herr, und ich danke dir dafür, Herr. Amen. Also mein Thema heute ist, wähle den Weg des Herrn und eine Botschaft aus dem Buch Jeremia. Ich tue mich jetzt schon seit einigen Monaten mit den Propheten im Alten Testament beschäftigen und ich dachte mir, wenn mich das so interessiert, dann was finde ich da drin, was vielleicht auch für die Gemeinde relevant sein kann. Ich weiß, für mich ist das Thema sehr relevant und dieser Weg des Herrn, was heißt das? Ich denke, die meisten kennen es, den Weg gehen, das bedeutet sein Leben mit Gott gehen, auf Gott ausrichten. Wir können immer wählen zwischen zwei Wegen, es gibt bloß zwei. Den einen Weg, den wir mit Gott gehen oder den Weg, den wir ohne Gott gehen. Und wenn wir uns die Botschaft der Propheten so anschauen, dann haben wir diesen Kontext vom Bund, den Mose mit Israel gemacht hat und da haben wir diesen Segen und diesen Fluch, je nachdem, wie Israel handelt. Und die ganze Botschaft der Propheten, auch die Botschaft von Jeremia ist eigentlich in diesem Kontext. Ihr seid ungehorsam diesem Gesetz und deswegen kommen diese Flüche, die aufgeschrieben sind im Gesetz, über euch. Kehrt um auf den Weg des Herrn. Das ist diese grobe Botschaft, die alle Propheten verkündigen. Wähle den Weg des Herrn anstatt den Weg der Welt. Und wenn wir uns die Propheten anschauen, ich habe selber gemerkt, bevor ich angefangen habe, jetzt in den letzten Monaten mich intensiver mit den Propheten auseinanderzusetzen im Alten Testament, das ist nicht so leicht. Also Jeremia ist ja auch, je nach Übersetzung, das längste Buch der Bibel und da steht so viel drin, so viele Wiederholungen, immer wieder heißt es, sagt Gott, früh morgens habe ich mich aufgemacht zu euch und die Propheten haben geredet zu euch und immer wieder kommen dieselben Wörter vor und man fängt schnell an, sich die Menschen herauszuholen. Man sagt ja auch, Jeremia ist der weinende Prophet, man predigt vielleicht über die Menschen, über ihre Beziehung mit Gott und was sie so Spannendes erlebt haben oder was passiert ist, weil uns das andere zu langweilig erscheint, aber die Botschaft der Propheten ist das, was sie ausgesprochen haben von Gott, das ist das, wo wir unseren Fokus drauf legen sollten, das, was die Propheten gesagt haben, nicht wie ihr Leben heute interpretiert wird. Und trotzdem möchte ich kurz ein paar Sachen zu Jeremia sagen, also wir lesen am Anfang vom Buch, dass er eigentlich noch ein Teenager war, also er war noch, wir wissen, nicht verheiratet, Gott hat ihm das auch verboten später, er darf nicht heiraten, er soll auch nicht trauern als Symbol für die Zeiten, in der er lebt. Und er hat sehr lange gedient, also jahrzehntelang. Und er war sehr standhaft und hat deswegen auch sehr viel Todesangst gehabt. Ständig wollte man ihn umbringen, in seinem Dorf, seiner Familie, das Volk sowieso, die Könige und Priester, ständig wurde er verfolgt. Aber was auch wichtig ist bei den Propheten zu verstehen, wir machen vielleicht immer dieses Bild von dem einen Propheten und dann dieses ungehorsame Volk Israel, aber es war natürlich so, dass es immer mehrere Propheten gab. Es gab immer auch, wie wenn ihr das Buch lest, sehen könnt, Menschen, die auf die Botschaft gehört haben, Menschen, die ihn unterstützt haben. Beispielsweise lesen wir von Baruch, der die Botschaft aufgeschrieben hat und sie auch teilweise verkündet hat an Orten, wo Jeremia nicht mehr hingehen durfte. Also Auch die Propheten waren nicht alleine mit Gott unterwegs, sondern sie haben Unterstützung von Menschen gehabt. Und das ist auch so wichtig für uns. Wir müssen nicht alleine durch die Gegend laufen wie ein Prophet, uns da gegen alles stellen, sondern wir kriegen auch Unterstützung. Wir können in eine Gemeinde gehen, wir können mit Menschen gemeinsam das verkünden und diesen Widerstand gemeinsam ja, durchmachen. Und ich habe jetzt so als meine Botschaft 3 Beispiele, wo Jeremia das Wort Gottes verkündet, mitgebracht. So einen Weg, könnte man sagen, der Eskalation, wie sich das immer weiter historisch verändert, die Situation, wie Gott wirkt und seine Flüche umsetzt und das Volk trotzdem nicht hört. Und so in der Anfangszeit von Jeremia, da lesen wir vom König Josia, von dem ich auch meinen Namen habe übrigens, und der hat so um 640 vor Christus das Reich übernommen, das Reich Juda, das Reich das Israel, das Reich war ja geteilt und Israel war ja schon von den Assyrern fortgeführt. Und es ist interessant, wenn wir das sehen, so die 10 Stämme sind jetzt schon weg in der Verbannung durch Gottes Wirken und dasselbe wird jetzt auch Juda angedroht und trotzdem wissen wir, dass sie nicht drauf gehört haben. Sie haben es nicht erkannt, dass Gott jetzt auch zu ihnen so redet. Und diese ganze Geschichte, die wir im Alten Testament lesen, wie Gott durch die Propheten redet zu Israel, zu Juda, soll ja auch für uns ein mahnendes Beispiel sein, dass wir eben, wie der Titel heute ist, wir den Weg wählen des Herrn, dass wir nicht in unseren eigenen Problemen drinnen bleiben und ganz vergessen, das ist die Wahrheit. Vielleicht haben wir schon ein Reden Gottes gehört durch sein Wort, vielleicht prophetisch hier im Gottesdienst, aber wir haben es nicht anerkannt als Gottes Wort. Eigentlich wäre das für uns gedacht, aber wir wollten es vielleicht gar nicht sehen. Und dann möchte ich euch auch mit dieser Botschaft heute aufmerksam machen, dass wir Gottes Reden nicht missachten, so wie es Israel passiert ist. Und es ist auch erstaunlich, König Josia heißt es in 2. Könige, dass er ja, dem Gesetz treu war wie kein anderer vor ihm und nach ihm. Und trotzdem, als er dann gestorben war, hat Gott seinen Weg, seinen Plan umgesetzt und Israel schlussendlich nach 4 Königen, die noch gekommen sind und denen Jeremia auch gepredigt hat, dann doch in die Verbannung geführt. Und auch Josia, von dem wir lesen, dass er das Gesetz des Mose umgesetzt hat wie kein anderer Mensch, war am Ende seines Lebens dann ungehorsam, als wir lesen, der Pharao ist gekommen und Josia ist ihm entgegengetreten, aber der Pharao wollte nichts von ihm. Er wollte eigentlich Assyrien unterstützen gegen das babylonische Reich, was sich da schon formiert hat in Gottes Willen. Und Josia wollte mit ihm kämpfen und der Pharao hat gesagt, geh mir nicht in den Weg, ich bin von Gott hier eingesetzt, ich bin hier unterwegs. Und Josia hat das missachtet und ist dann im Kampf gestorben. Er, der das Gesetz wie kein anderer erfüllt hat, hat sich nicht für den Weg, nicht für die Stimme Gottes entschieden, sondern am Ende seines Lebens seinen eigenen Weg gewählt. Und manchmal kann so eine einzige Entscheidung schon so verheerende Folgen haben. Ja, wenn du einmal dich entscheidest, in die Schlacht zu gehen, dann kann der Tod halt folgen. Und das ist Josia passiert. Und wir haben vielleicht andere Sachen. Vielleicht entscheiden wir uns einmal für die falsche Arbeitsstelle, einmal für die falsche Beziehung und dann sind wir da nur noch schwer, können wir es nur noch schwer in Ordnung bringen. Dann ist das endgültig vielleicht. So, und dann, also ich habe die Schlachter 2000 Übersetzung dabei und ich werde nicht alle Bibelstellen vorlesen, sondern bloß teilweise, weil sonst wird es zu lang heute. Und das erste Ereignis ist in Jeremia 26, das ganze Kapitel grundsätzlich. Also wir lesen hier im Vers 1, im Anfang der Regierung des Sohnes Josias, des Königs von Juda, erging dieses Wort vom Herrn. Also das war, Joachim war dann relativ bald nach dem Tod von Josia eingesetzt und wir lesen auch, dass er sich gleich abwendete. Also es gab 4 Könige, 2 haben 3 Monate geherrscht und 2 haben 11 Jahre geherrscht. Und alle 4 haben sich völlig abgewendet von Gott, von seinem Weg. Und es ist beeindruckend, Josia, der das Gesetz im ganzen Volk so eine richtige Reformation durchgesetzt hat und nach seinem Tod der nächste König gleich wieder völlig abwenden von Gott, will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und wir lesen hier, dass Jeremia von Gott beauftragt wurde, in den Tempel zu gehen, also an den Tempel. Das lesen wir in Vers 2. So spricht der Herr: Stell dich auf im Vorhof des Hauses des Herrn und rede zu allen Städten Judas, die kommen, um anzubeten im Haus des Herrn. Alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, nimm kein Wort davon weg. Und was mir so interessant erscheint hier, ist, dass Gott ihn eben dorthin schickt, wo die Menschen ihn erwarten. Also es gibt trotz diesem grundsätzlichen Abfall vom Herrn immer noch Menschen, die zu ihm zum Tempel kommen, die vielleicht sein Reden erwarten, und dorthin schickt er seine Stimme, Gott. Weil Gott, der war ja nicht mehr im Tempel, er war ja schon, seine Herrlichkeit war schon verschwunden, lesen wir immer wieder, und die Menschen haben es gar nicht mitgekriegt, dass Gott gar nicht mehr da ist, dass er gar nicht mehr auf sie hört. Aber so, zum Tempel ist Jeremia gegangen und hat dort gesagt, alles, jedes Wort, was ihm aufgetragen wurde. Und er sagt da auch in Vers 5, und dass ihr auf die Worte meiner Knechten, der Propheten, hört, die ich zu euch sende, indem ich mich früh aufmache und sie immer wieder sende, ohne dass ihr bisher auf sie gehört habt. Also die Botschaft, die Jeremia bringt hier, das war nichts Neues. Wir haben sie immer wieder schon gehört. Gott hat immer wieder Propheten gesendet. Also es ist keine Überraschung, was Jeremia hier sagt. Und doch ist dann die Reaktion darauf sehr, ja, beeindruckend, wie sie diese Worte, die ihnen nicht unbekannt sein sollten, so ins Entsetzen versetzt. Wir lesen Vers 7. Es hörten aber die Priester und die Propheten und das ganze Volk, wie Jeremia diese Worte redete im Haus des Herrn. Und es geschah, als Jeremia alles gesagt hatte, was ihm der Herr zu dem ganzen Volk zu reden befohlen hatte, da griffen ihn die Priester, die Propheten und das ganze Volk und sprachen, du musst gewisslich sterben. Also kein Wunder, dass auch Gott die Anklage macht, dass die Propheten nur Lügen erzählen, wenn ein Prophet, der die Wahrheit von Gott sagt, sofort sterben soll. Also Gott richtet hier auch immer wieder die Fürsten, den König, die Priester und Propheten, die das Volk anleiten sollten. Die sind vorne und sagen, das Wort des Herrn, dafür musst du sterben. Das darfst du hier nicht erzählen. Und auch hier haben wir in Vers 9, wie sie sagen, ihn anklagen, warum hast du im Namen des Herrn geweissagt und gesagt, diesem Haus wird es wie Silo ergehen und diese Stadt wird verwüstet werden, sodass keiner darin wohnt. Und Silo ist eben ein Ort im Reich Israel, ein ganz wichtiges Heiligtum, wo auch die Bundeslade, glaube ich, mal gestanden ist unter Josua. Und das wurde ja verwüstet durch Assyrien und die Menschen dort wurden in die Verbannung geschickt. Und sie fragen eben, warum soll es uns genauso ergehen wie ihnen? Sie haben keine Erkenntnis darüber, was sie falsch machen. Für sie ist das ein ganz normaler religiöser Alltag. Sie erkennen nicht, was sie an einer falschen Herzenseinstellung mitbringen. Aber es geht noch weiter. Und Jeremia, im Angesicht des Todes, spricht er noch einmal zu allen Fürsten und zum ganzen Volk: Der Herr hat mich gesandt gegen dieses Haus und gegen diese Stadt, alle die Worte zu weissagen, die ihr gehört habt. Und nun bessert eure Wege und eure Taten und gehorcht der Stimme des Herrn, eures Gottes. So wird den Herrn das Unheil gereuen, das er euch angedroht hat. Was aber mich betrifft, siehe, ich bin in eurer Hand. Macht mit mir, was gut und recht ist in euren Augen. Nur sollt ihr gewiss wissen, dass ihr, wenn ihr mich tötet, unschuldiges Blut auf euch und auf diese Stadt und auf ihre Bewohner bringt. Denn wahrhaftig, der Herr hat mich zu euch gesandt, um vor euren Ohren alle diese Worte zu reden. Also Jeremia bleibt standhaft. Er ist umstellt von Priestern, Soldaten, Leuten aus dem einfachen Volk, die ihn am liebsten gleich alle umgebracht hätten. Und er sagt, er wiederholt im Grunde genommen seine Botschaft noch einmal und sagt, was ihr mit mir macht, ist mir egal, aber die Botschaft habt ihr gehört. Und er hat seinen Auftrag, jedes Wort zu sagen, also umgesetzt. Und er steht in seiner Beziehung mit Gott rein da. Er ist bereit für den Tod, weil er weiß, Gott hat mich in der Hand. Ich habe getan, was Gott von mir wollte. Ich bin seinen Weg gegangen. Ihr könnt meinem Beispiel folgen, meiner Botschaft hören oder ihr könnt euren eigenen Weg gehen. Und dann nimmt das Ganze eine interessante, überraschende Wendung noch. Wir lesen, kommen dann offenbar andere Älteste aus dem Volk, die schon vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, ein bisschen besser sich mit der Geschichte des Landes auskennen. Und sie sagen, Micha, der Moreshtiter, hat in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, geweissagt und zu dem ganzen Volk von Juda gesagt, so spricht der Herr der Herrscher an, man wird Zion wie einen Acker pflügen und Jerusalem soll zum Steinhaufen werden und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Haben ihn denn Hiskia, der König von Juda und ganz Juda, deshalb getötet? Hat man nicht dem Herrn gefürchtet und das Angesicht des Herrn angefleht, sodass den Herrn das Unheil reute, das er ihnen angedroht hatte? Und wir sollten ein so großes Unrecht gegen unsere Seelen begehen? Also in dieser Situation treffen verschiedene Gruppen von Leuten aufeinander, die ihn töten wollen wegen seiner Weissagung und die sagen, Moment mal, wir haben das schon mal gehört und damals hat man den Propheten auch nicht getötet. Aber was so für mich heraussticht ist, dass es dabei bleibt, sie stellen diese Fragen. Hat man ihn damals nicht auch am Leben gelassen? Hat man nicht den Herrn gefürchtet und das Angesicht des Herrn angefleht? Aber die Geschichte endet. Es endet mit der Frage, hat man nicht den Herrn gefürchtet, hat man ihn nicht angefleht und dann ist die Geschichte vorbei. Es steht nicht da, dass sie Buße getan hätten. Es steht nicht da, dass irgendjemand den Herrn angefleht hätte oder sein Herz geändert hätte. Sie haben bloß ihre Geschichte im Kopf und warten jetzt einfach ab. Sie reden darüber. Es gibt keine Herzensveränderung. Die Geschichte ist einfach vorbei und wir kennen das Ende nicht. Aber im Anschluss in Vers 20 kommt jetzt ein anderer Mann. Uria heißt er. Und er ist so ein guter Vergleich hier zwischen Jeremia und wie es ihm geht und Uria, der auch ein Prophet ist. Und es steht hier, der weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz entsprechend den Worten Jeremias. Also gleichzeitig mit Jeremia war auch dieser Uria hier und auch er hat dieselbe Botschaft. Vielleicht hat er sie von Jeremia übernommen, vielleicht hat er sie von Gott selber erhalten. Aber er sagt genau dasselbe. Und der König Joachim und seine Gewaltigen und Fürsten wollen ihn töten, genauso wie sie Jeremia töten wollen. Aber jetzt sehen wir einen Unterschied zwischen den beiden Propheten. Doch als es Uria hörte, fürchtete er sich und floh und entkam nach Ägypten. Also Jeremia ist standhaft geblieben, er hat seine Botschaft wiederholt und ihm war es egal, wie es ausgeht. Aber Uria hört, der Tod folgt mir, der König will mich umbringen und er flüchtet. Er verlässt diesen Weg des Herrn, er verlässt diese Botschaft, die er verkündigen sollte und geht in ein anderes Land. Und das ist ein großer Fehler, wenn wir den Weg des Herrn verlassen. Ich habe ja gesagt, es gibt bloß zwei Wege. Es gibt bloß den Weg des Herrn, das war für Uria die Verkündigung der Botschaft, egal wie es endet für ihn. Oder es gibt den Weg ohne Gott und das war das Flüchten in der Furcht nach Ägypten. In ein Land, wo ihm scheinbar Sicherheit gewährleistet war, wo er dachte, hier verfolgt mich keiner, hier bin ich aus dem Herrschaftsbereich raus. Aber sie holten Uria aus Ägypten und brachten ihn zum König Joachim. Der erschlug ihn mit dem Schwert und warf seinen Leichnam in die Gräber des gemeinen Volkes. Also auch dort auf seinem eigenen, selbstgewählten Weg hat der Prophet nicht die Rettung gefunden, sondern auch er hat mit den Konsequenzen leben müssen. Er hat aus Angst vor dem, was passieren würde, ist er vom Herrn abgewichen. Genau das ist eingetreten, wovor er Angst hatte. Er hat nicht gesehen, dass dort, wo er auf dem Weg des Herrn läuft, dort ist er sicher. Und Sicherheit ist ein großer Begriff in unterschiedlichen Arten. Vielleicht trifft uns ja Konsequenzen, vielleicht trifft uns Leid, aber wir wissen, Gott ist mit uns. Er schenkt uns seinen Frieden, er schenkt uns seinen Geist und das ist mehr wert als alles, ich denke, Christen, die in Verfolgung leben, die bestätigen das immer wieder. Und das ist so wichtig, dass wir sehen, manchmal kommen Herausforderungen auf uns zu, manchmal in unserem persönlichen Leben sehen wir Konfrontationen, schwere Entscheidungen, in denen wir vielleicht aus dem Weg gehen, wo wir merken, ich habe hier die Entscheidung zwischen einem unsicheren Weg und einem sicheren Weg und wir wählen gerne den sicheren Weg. Wir denken dann, ja, muss ja nicht da lang gehen, ich muss ja nicht diese Entscheidung treffen, ich kann ja auch die andere Entscheidung treffen, aber was ist Gottes Wille, der Weg, den Gott für uns hat, den Willen, den Gott hat, das ist unser sicherer Weg dort. Dort kommen wir zur Rettung, dort kommen wir in den Segen. Wir erinnern uns an Segen und Fluch, was die Propheten prophezeit haben. Und das war jetzt diese erste Begebenheit, das war zur Zeit, kurz nachdem der Pharao hat den König, den ersten nach Josia abgesetzt und Joachim eingesetzt, und kurz nach diesem Beginn seiner Herrschaft von Joachim ist das passiert, haben wir gelesen. Also es ist noch relativer Frieden im Land, aber sie wollten ihn bereits töten. Und die nächste Bibelstelle ist dann schon während der Zeit Zedekias, also es ist schon der vierte König nach Josia, und Babylon ist schon gekommen und belagert die Stadt. Das lesen wir in Kapitel 21, Vers 8 bis 10. Das ist erstaunlich, weil wir lesen hier im Vers 1 erst einmal, dies ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, als der König Zedekia zu ihm sandte. Frage doch den Herrn für uns, weil Nebukadnezar, der König von Babel, Krieg gegen uns führt. Vielleicht wird der Herr gemäß allen seinen Wundern an uns handeln, sodass jener von uns abzieht. Zedekia, wissen wir auch, war einer, der abscheulichen Götzendienst betrieben hat, der ja alles angefeuert hat, was gegen Gott ist. Und trotzdem schickt er hier in dieser Situation zu Jeremia. Und wir sehen wieder einen Vergleich zu dem, was im ersten Beispiel passiert ist. Er fragt nicht nach einer Botschaft, sondern er will im Grunde genommen von Jeremia etwas Gutes hören. Er will nicht die Zerstörung, den Fluch nochmal erinnert werden, sondern er will den Herrn für uns. Vielleicht wird der Herr gemäß allen seinen Wundern an uns handeln, sodass jener von uns abzieht. Also er kommt schon mit der Voreinstellung, ja, wenn ich zum Propheten gehe, Gott wird eingreifen, der Feind wird abziehen, alles wird gut. Dafür kann ich Jeremia gebrauchen, aber sonst soll er bitte still sein. Aber Jeremia sagt genau das Gegenteil. Ich werde die Kriegswaffen in euren Händen, mit denen ihr außerhalb der Stadtmauern den König von Babel und die Chaldeer, die euch belagern, bekämpft, umwenden und mitten in dieser Stadt versammeln. Ich werde selbst gegen euch kämpfen, mit ausgereckter Hand und mit starkem Arm. Also genau das Gegenteil verkündet Jeremia hier. Gott wird sie nicht schützen, sondern Gott wird das umsetzen, was er geplant hat. Und das ist immer so, vielleicht schwierig vorzustellen, es ist ja nicht so, dass wir eigentlich, wenn wir das Gericht Gottes anschauen, ist es nicht so, dass wir jetzt ein friedliches Land haben, in dem es den Menschen gut geht, und plötzlich kommt dann dieser böse Gott, der alles vernichtet und wegen irgendwelchen Verträgen oder so, die er mit dem Volk gemacht hat, sondern vielmehr ist die Botschaft, das Land ist so böse, dass Gott durch seine Gegenwart eigentlich das Land reinigt. Also Gott kommt, wir nennen das Gericht, aber es ist einfach die Gegenwart Gottes, er säubert sein Land, was ihm gehört. Er bringt den Tieren Schutz, er bringt dem Land Frieden, steht es, und dem Unterdrückten hilft er. Jeden Tag vor seinem Thron hört er die Gebete der Unterdrückten, der ungerecht Behandelten. Also diese Finsternis, Gott kommt, um diese Finsternis aus dem Land zu reinigen. Er kommt, um was Gutes zu machen. So müssen wir das sehen. Also wenn hier die Stadt angegriffen wird, wenn Menschen sterben und der Tempel niedergerissen wird, es passiert was Gutes, es wird geheilt, es wird nicht zerstört, sondern es wird das, was schlecht gebaut war, was diese schlechte Wurzel wird ausgerissen, wird rausgeholt, dass wieder Frucht entstehen kann. Und hier in Vers 8 bis 10 sagt er jetzt, also er macht einen Unterschied zwischen Zedekia, der Prophet Jeremia, und seinen Knechten, die kämpfen, die werden untergehen, für die gibt es keinen Weg der Umkehr mehr, weil sie ja aktiv vorangegangen sind, sie sind aktive Rebellion, sie kämpfen gegen den Feind, und Babylon ist ja von Gott gesandt, der König Nebukadnezar ist ja jetzt quasi ein Gottesmann, der gesandt wurde, um seinen Auftrag von Gott durchzusetzen, und Jeremia sagt hier, Israel sind die, die ohne Gott sind, das gottlose Volk. Und er sagt jetzt Jeremia zum Volk, zu denen der Zivilbevölkerung, die nicht da kämpfen, die nicht voranschreiten, zu diesem Volk soll so sagen, so spricht der Herr, siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Also wieder zwei Wege, Gott oder nicht Gott, Leben oder Tod. Wer in dieser Stadt bleibt, der wird entweder durchs Schwert und oder vor Hunger oder an der Pest sterben. Wer aber hinausgeht und zu den Chaldäern überläuft, die euch belagern, der wird leben und sein Leben als Beute davontragen. Also Eskalationsstufen, habe ich gesagt. Wir sehen vom Frieden in die Belagerung und später geht es dann noch weiter. Und Dinge in unserem Leben können immer weiter schiefgehen. Wir können aufgrund unserer Sünden, aufgrund unseres falschen Weges in Situationen kommen, die für uns nicht mehr ertragbar sind. Aber Gott kommt immer wieder und stellt uns vor die Wahl. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einen Fehler machen und dann mit den Konsequenzen leben und jetzt sind wir fern von Gott, sondern jederzeit kommt Gott zu uns und stellt uns vor die Wahl wieder. Jetzt hast du zwar einen Fehler gemacht, aber ich stelle dir wieder den Weg vor. Komm zu mir oder komm nicht zu mir. Und so auch das Volk hier. Ihr werdet belagert, ihr könnt hier bleiben im Ungehorsam, so wie ich euch angekündigt habe, die Stadt wird vernichtet und ihr werdet sterben, wenn ihr hier bleibt. Oder ihr könnt rausgehen zu euren Feinden, die ich zu euch gesandt habe. Und dort werdet ihr leben. Das ist wieder ein Risiko, oder? In der Stadt bleiben, die belagert wird, die Mauern stehen noch, die Soldaten kämpfen noch, sogar noch vor den Mauern, also die Stadt ist noch gar nicht im Angriff, sondern sie kämpfen noch vor den Mauern, steht hier. Oder sie können freiwillig rausgehen, den Menschen, die bewaffnet vor ihren Toren stehen und wo es heißt, sie wollen sie alle töten. Das ist ein Risiko. Auf wen höre ich jetzt? Höre ich auf Gott, der sagt, ich soll rausgehen und kriege mein Leben im Angesicht des Feindes oder bleibe ich hinter meinen sicheren Mauern und sterbe, wie Gott es ankündigt? Also wir müssen unterscheiden zwischen unserer Sichtweise auf die Dinge und dieser geistlichen Realität, mit der wir jeden Tag konfrontiert sind. Für Gott sehen die Dinge ganz anders aus als für uns. Und ich denke, wenn wir uns selber eine Sicherheit geben, dann machen wir uns unabhängig von Gott. Und Gott will ja, dass wir in seinen Armen Sicherheit haben. Und das ist meistens nicht dort, wo wir uns selber sicher fühlen, sondern dort, wo Gott uns zeigen kann, dass wir bei ihm sicher sind. Das müssen wir immer beachten. Also wir sehen immer, der Uria, er hat sich falsch entschieden, ist nach Ägypten gezogen und ich denke, wir wissen auch, dass sich das Volk hier, auch wenn hier wieder keine Antwort vom Volk steht, falsch entschieden hat, die meisten sind gestorben. Aber es gibt trotzdem immer wieder, lesen wir, einzelne Personen, die auf Gottes Seite stehen. Also Gott lässt sich immer ein Volk, er bewahrt ein Volk und wir wissen ja auch, er kündigt zwar die große Fortführung an, er kündigt an Jerusalem werden alle sterben, die dort bleiben und alle anderen werden fortgehen, aber es ist trotzdem in der Realität im Nordreich Israel, aber auch in Juda so gewesen, dass immer ein kleines Volk übrig geblieben ist, das er nicht weggeführt hat. Und zu diesem Volk möchte ich jetzt auch kommen. Also wir sind jetzt nach dem Unglück, sage ich mal. Die Stadt ist besiegt. Nebukadnezar, der König von Babel, hat einen neuen verantwortlichen Verwalter eingesetzt. Einen König gibt es nicht mehr. Die Menschen sind alle weggeführt, es ist noch ein kleines bisschen Volk da. Auch noch ein paar Soldaten sind vorhanden, die von Babylon kommen und für die Ordnung sorgen sollen. Aber Gott hat seinen Plan umgesetzt, die Stadt ist besiegt. Das Unvorstellbare für Israel ist eingetreten. Und es war ja schon vom 5. Mose, ich glaube Kapitel 30, angekündigt, all diese Dinge, die passieren. Die ganze Geschichte der Propheten, die wir lesen, macht einen großen Teil der Bibel aus, ist aber alles schon am Anfang in den ersten 5 Büchern Mose genau beschrieben werden, was passieren wird, weil Gott schon im Voraus wusste, dass sie ungehorsam sind. Also überhaupt keine Überraschungen dabei. Und für uns ist das natürlich auch so. Wir leben jetzt nicht unter dem Segen und dem Fluch des Gesetzes, wo wir reinschauen und dann wissen, ja gut, irgendwann werden wir belagert und so, sondern wir haben geistliche Realitäten, oder? Wir wissen, wenn wir sündigen, in anhaltender Sünde und so weiter. Und es hat Konsequenzen für uns. Wir wissen genau, was mit uns passiert, je nachdem, welche Entscheidung wir treffen, je nachdem, welchen Weg wir gehen. Also uns geht es genau wie Israel. Wir können den richtigen Weg wählen oder den falschen Weg und es wird keine Überraschung sein, was passiert. Und die dritte Geschichte ist jetzt in Jeremia 41 bis 44, also ist ein langer Abschnitt. Ich fasse bloß ein bisschen zusammen, dass wir wissen, was hier passiert. Wie gesagt, das Land ist von Gottes Sicht aus gereinigt, es herrscht Frieden, die Ungerechtigkeit ist besiegt. Der Tempel ist völlig zerstört, alle Geräte sind weggebracht. Finde ich auch so interessant. Zweimal bringt Gott seine Sachen aus dem Tempel weg. Erst Unter einem König hat er einen Teil schon weggebracht und dann bei der endgültigen Zerstörung des Tempels noch den Rest der Geräte und die hat er aufbewahrt. Also er hat sich gedacht, bei meinem Volk, in meinem Tempel, den sie mir gebaut haben, sind die Sachen unsicher. Dort wird bloß Blödsinn damit gemacht. Also ich bringe sie lieber nach Babylon. Da sind meine Sachen, meine Gerätschaften des Tempels sicher. Dort wird gut auf sie aufgepasst und dann bringe ich sie 70 Jahre später wieder zurück zu meinem neuen Tempel, den er ja auch schon angekündigt hat. Also nichts, was passiert, wurde nicht angekündigt. Jeremia hat, wenn ihr euch das Buch durchlest, alles, was nach der Zerstörung passieren wird, genau vorhergesagt. Der ganze Aufbau des Tempels, wann sie zurückkehren und so weiter. Wir lesen, dass Gott nichts tut, ohne den Menschen, die ihn fürchten, die Dinge vorherzusagen. Die Frage ist, ob wir es richtig interpretieren, ob wir auf Gottes Stimme hören, ob wir uns bewusst sind, dass Gott zu uns redet oder ob wir es ignorieren. Und jetzt sind wir bei dieser Geschichte, Jeremia 41 bis 44. Und da gibt es eine Rebellion. Da sind ein paar Übeltäter und die töten diesen Verwalter, der über das Land eingesetzt wurde. Aber dieser Aufstand wird niedergeschlagen von einigen Soldaten, die noch übrig sind. Und jetzt ist es so, dass sie nicht wissen, was machen wir jetzt. Jetzt gab es einen Aufstand, wir sind gerade erst besiegt worden, es ist eh niemand mehr im Land, wir sind schwach, klein und ja, unser Volk ist zerstört. Bleiben wir jetzt in dem Land oder verlassen wir das Land, gehen wir nach Ägypten? Und Jeremia ist immer noch da. Und dieses angsterfüllte kleine Krüppchen eigentlich, es sind wirklich bloß einzelne Menschen noch übrig, die kommen zu ihm und sie fragen ihn, was sollen sie tun? Und da steht in Jeremia 42,3, der Herr, dein Gott, möge uns doch den Weg zeigen, den wir gehen sollen und uns sagen, was wir zu tun haben. Und in Vers 42,6, also Kapitel 42, Vers 6, steht dann sogar noch, es scheine uns gut oder böse, so wollen wir der Stimme des Herrn gehorchen. Also sie wollten einen Weg wissen. Ich schätze mal, sie wollten nicht einen spirituellen Weg wissen, sondern einfach, wohin sollen sie jetzt gehen, wirklich ganz praktisch. Und egal, was Jeremia sagt, gut oder böse, sie wollen es tun. Und dann hat Jeremia erstmal 10 Tage gebraucht, bis er eine Antwort von Gott kriegt. Also Jeremia, von dem wir so viel haben, ja, das ist vielleicht das längste Buch der Bibel, so viele Prophetien, so viel, was er gemacht hat, und er hat 10 Tage gebraucht, bis er eine Antwort von Gott kriegt. Und Jeremia sagt ihnen in Vers 18, sie sollen im Land bleiben, sonst erreicht sie dasselbe Fluch wie Jerusalem. Also genau das, was mit Jerusalem passiert ist, das wird ihnen in Ägypten passieren. Das wird genau gleich ablaufen. Was ist die Reaktion? Das lesen wir dann in Kapitel 43. Da sagen sie, du redest Lügen. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht gesandt zu sagen, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um euch dort als Fremde aufzuhalten. Sondern Baruch, der Sohn Nerias, hetzt dich gegen uns auf, um uns in die Hand der Chaldeer zu bringen, damit sie uns töten oder nach Babel wegführen. Es ist erstaunlich. Erst sagen sie, wir wollen gehorchen, gut oder böse, egal was du sagst, wir machen's, kein Problem. Und 10 Tage später kommt er dann mit etwas und offenbar hat sich ihre Meinung geändert oder sie haben ihn bloß angelogen, sie haben in ihrem Herzen schon entschieden, was sie machen wollen. Angst treibt sie ja voran und sie beschuldigen ihn der Lüge. Du lügst uns an, du willst, dass wir hier sterben. Wieder haben sie bloß ihre eigene Sichtweise. Sie wollen wieder nach Ägypten, so wie der Prophet Uria gegangen ist, in die Sicherheit. Sie vergessen völlig, dass sie gerade mit den Propheten geredet haben, dass sie 10 Tage auf dem Wort Gottes gewartet haben. Sie missachten das alles und sehen wieder bloß Unsicherheit, Sicherheit. Sie sehen nicht Gottes Weg und nicht Gottes Weg, sondern bloß das, was sie selber sehen wollen. Und das ist erstaunlich. Jetzt hat Jeremia geredet und Propheten vor ihm hunderte Jahre lang und es ist eingetreten. Es gibt keinen Zweifel an der Echtheit seiner Botschaft und sie brauchen wirklich seine Hilfe, sie brauchen ja das Wort Gottes. Ist ja jetzt nicht so, dass sie nur mal gehen, um mal freundlich Gott zu fragen, weil es ihnen so gut geht und mal schauen, wie wir weitermachen, sondern sie brauchen jetzt wirklich ein Wort Gottes. Es geht nicht mehr anders aus eigener Kraft und trotzdem missachten sie es. Trotzdem gehen sie ihren eigenen Weg nach Ägypten. Und wir wissen dann auch, dass Jeremia prophezeit den Untergang Ägyptens. Er sagt, Ägypten wird erobert werden und ihr werdet dort sterben, weil er dorthin geht. Also Ägypten wird angegriffen, das Volk leidet dort, weil ihr ungehorsam gewesen seid, weil ihr nicht in eurem Land bleibt, wird jetzt auch Ägypten erobert, wird auch Ägypten zerstört vom König von Babylon, den Gott gebraucht, um seinen Willen umzusetzen. Und ab sofort kommen meine Bibelstellen übrigens aus der Menge 2020 Bibel, weil sie mir dort besser gefallen, weil sie da klarer formuliert sind. Weil was ist denn jetzt das Problem eigentlich? Warum passiert das mit Israel? Ist ja für uns eigentlich unverständlich, wenn wir so die Bibel aufschlagen, das alles durchlesen, wie können die sich so entscheiden? Wir missachten da gerne, dass wir selber solche fragwürdigen Entscheidungen treffen. Ich merke das bei mir selber immer. Die Botschaft ist ja mal für mich, ich hoffe für euch auch relevant. Wir machen dieselben Entscheidungen und das Problem, was wir lesen in Jeremia 5, Vers 21, da steht so schön, hört doch dies, ihr törichtes Volk ohne Verstand, die ihr Augen habt und nicht seht, die ihr Ohren habt und nicht hört. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Wir lesen das schon von 5. Mose 29 bis Matthäus 13, Apostelgeschichte 28. Das wird immer wieder in Jeremia und euch in Jesaja wird es erwähnt, Augen und nicht sehen, Ohren und nicht hören. Sie sind verstockt, so wie der Pharao verstockt war, als die 10 Plagen kamen. Er hat gesehen die Wunder und er hat es einfach nicht annehmen können, was passiert. Er hat die Botschaft, das, was gesagt wurde, das, was passiert ist, nicht vereinbaren können mit seinem eigenen Herzen, mit dem, was er gesehen hat. Und so geht es Israel. Weil sie sagen auch in Kapitel 44, das habe ich vorhin nicht erwähnt, sie wollen lieber den Götzen dienen, weil als sie den Götzen gedient haben, da ging es ihnen gut. Und seit sie aufgehört haben, dieser Himmelskönigin oder was es ist, zu Opfer zu bringen, da ist es ihnen schlecht gegangen. Also sie erfinden ihre eigene Geschichte, dass sie die Götzen brauchen und dass das überhaupt nichts mit Gott zu tun hat, dem Gott Israel, sondern dass das alles ihr Götzendienst war, weil sie den aufgehört haben, dass es ihnen dadurch schlecht gegangen ist und sie bilden sich das ein, sie wüssten, was sie jetzt tun müssen, welchem Gott sie opfern müssen. Also völlige Illusionen, die sie haben. Und weiter lesen wir auch in Jeremia 5, Vers 23 und 24. Aber dieses Volk besitzt ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und davongegangen und haben niemals in ihrem Herzen gedacht, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten. Also sie sind abgewichen, also sie sind auf dem Weg gegangen. Sie wurden ja gelehrt von Mose, Josua und so weiter. Sie haben immer wieder mal den Weg gekreuzt, vielleicht auch bloß zufällig. Sie sind ihren eigenen Weg gegangen und der hat dann mal Gottes Weg gekreuzt und da gab es dann wieder Segen und Offenbarungen. Aber sie sind abgewichen von Gottes Weg. Sie haben niemals gedacht, lass uns den Herrn fürchten. Also das Problem von Israel ist, ihnen mangelt es an Gottesfurcht. Und wir wissen, Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Deswegen heißt es auch, ein törichtes Volk ohne Verstand. Weil sie Gott nicht fürchten, weil sie nicht erkennen, wie groß Gott ist im Vergleich zu ihnen, wie Gott sie führt, wie Gott seinen souveränen Willen umsetzt. Auch ein großes Thema im Buch Jeremia, wie Gott mit allen Nationen, mit der ganzen Natur handelt, wie es ihm gefällt. Und wir lesen, wie Gott auch den Heidenvölkern Rettung bringt, wie er sie rausholt und Gericht bringt und so weiter. Genau dieselben Ereignisse, wie sie mit Israel passieren. Gott ist souverän, er ist groß und Gottes Furcht heißt, dass wir das anerkennen, dass wir uns nicht über diesen Gott der Bibel stellen, sondern dass wir anerkennen, wie groß er ist, dass er unser Schöpfer ist, dass er uns lenken kann, dass er die Natur lenkt, dass er die Völker lenkt und so weiter. Weil wenn wir das erkennen oder anerkennen, dann können wir richtige Entscheidungen treffen, dann sind wir bereit für die prophetische Botschaft. Wenn wir wissen, dass Gott alles lenkt, dass Gott souverän ist, dann können wir auch ohne Problem uns dem Feind anschließen und erwarten, dass wir im Leben bleiben. Aber das Wichtigste ist ja, was ist jetzt die Lösung dafür? Und das lesen wir in Jeremia 32, 40 unter anderem. Und dort schreibt oder sagt Gott: Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich niemals von ihnen ablassen will, ihnen Gutes zu erweisen. Und ich will ihnen Furcht vor mir ins Herz legen, damit sie nie wieder von mir abweichen. Also wir reden hier von einem ewigen Bund. Den Bund, den er mit dem Volk Israel gemacht hat durch Mose, den haben sie zerbrochen. Der ist nicht mehr ewig, weil sie sind ausgetreten und die Flüche haben sie getroffen, wie die Propheten vorhergesagt haben. Aber Gott redet hier jetzt von einem ewigen Bund. Wir nennen den auch neuen Bund an anderen Stellen. Ein Bund, von dem Gott sagt, er wird niemals davon ablassen und er wird immer Gutes erweisen. Das ist also endgültig. Also da trifft uns nicht mehr der Fluch im ewigen Bund, sondern da trifft uns nur noch das Gute von Gott. Und das ist ja etwas, was wir brauchen, was jeder Mensch sich wünscht, oder? Gutes von Gott zu empfangen. Aber es steht auch dieser menschliche Aspekt drin, damit sie nie wieder von mir abweichen. Ist auch da Ewiges. Wir werden nie wieder abweichen von Gott. Und wie es immer mit Prophetien so ist, besonders auch mit dem Bund hier, sehe ich nicht, dass sich das schon zur Gänze erfüllt hat, sondern dass wir da natürlich noch die Erfüllung des Bundes in einer Übergangszeit leben, wo wir in die Ewigkeit dann, der ewige Bund in die Ewigkeit nach Jesu Wiederkunft, dass es sich völlig erfüllen wird. Denn wir wissen, wir sündigen immer noch, wir weichen manchmal von Gottes Wegen ab. Aber die Botschaft ist, dass Gott uns jetzt schon Furcht ins Herz legt. Er hat jetzt schon unser Herz beschrieben. Und wir kommen immer weiter auf Gottes Weg. Das, was wir gerade gelesen haben in Jeremia 5,23, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten. Genau das setzt Gott jetzt um. Die Menschen haben es nicht geschafft. Er bringt die Lösung. Ohne diese Herzensveränderung sind wir in einem Kreislauf. Wir haben das gesehen. Gott führt sein Volk aus Ägypten raus und das Einzige, was das Volk will, ist wieder nach Ägypten zurück. Und da drehen sie sich immer im Kreis. Es gibt keinen Weg vorwärts, sondern bloß noch zurück. Und das müssen wir doch brechen. Da müssen wir rauskommen in diese Herzensveränderung, dass wir vorwärts gehen, den Weg, den Gott für uns hat. Lasst uns diesen Weg Gottes wählen. Lasst uns abweichen von unserem Weg. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Schwierigkeiten in deinem Leben, vielleicht ist dir was aufgefallen jetzt schon während der Predigt, wo du sagst, ja, da gehe ich meinen eigenen Weg, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl, da brauche ich Gott eigentlich gar nicht fragen, das habe ich schon für mich geklärt, das ist kein Problem für mich, da gehe ich meinen Weg. Aber das müssen wir aufhören, wir müssen zulassen, dass Gott unser Herz beschreibt, dass er uns Furcht hineinlegt in allen Entscheidungen. Und ich denke, lass uns da mal eine Minute Zeit nehmen, darüber nachzudenken, und dann möchte ich noch gemeinsam beten. Also ihr dürft ruhig mitbeten, still auch für euch. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns ein neues Herz gegeben hast, dass du unser Herz beschreibst und mit den Dingen, die dir am Herzen liegen, Herr, dass du uns Furcht hineinlegst, dass wir in jedem Aspekt unseres Lebens das erleben dürfen, Herr, was du für uns hast, das immerwährende Gute, was du uns schenkst, Herr, das möchte ich ergreifen, Herr, und auch für die ganze Gemeinde wünsche ich mir, dass, Herr, dass jeder in die Erkenntnis kommt, Herr, wo wir unseren eigenen Weg gehen, wo wir in das Negative kommen, Herr, wo wir mit Konsequenzen zu tun haben, die du gar nicht für uns willst, Herr, sondern lass uns in das Gute kommen, was du für uns hast, Herr, was du uns geben möchtest, Herr, und lass uns da hineinkommen, Herr, dass wir die Aspekte unseres Herzens dir geben, Herr, wo wir dir verschlossen haben, wo wir uns in Sicherheit bei uns selber bewegen, Herr. Lass uns in die Sicherheit in deinen Armen kommen, Herr. Ich bitte dich, führe uns heraus aus unserer eigenen Sicherheit. Führe uns, Herr, dass wir nicht nach Ägypten wollen, sondern dass wir in deine Arme wollen, dass wir in diesen ewigen Bund mit ganzem Herzen eintreten, dass wir annehmen, Herr, was von dir kommt, all das Gute, all das Segen, Herr, den du verheißt durch Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr, danke. Danke, dass wir das dazu Ja sagen dürfen, dass du uns unser Herz weich gemacht hast, Herr, und uns die Möglichkeit gibst, Herr, umzukehren von unseren eigenen Wegen, Herr. Deinen Weg wollen wir gehen, Herr. Und an deinem Weg ist auch dieser reinigende Strom, Herr, da fließt dieser reinigende Strom, Herr, der Befreiung bringt, der Heilung bringt, der unsere Herzen neu macht, Herr. Und ich danke dir, Herr, für Heilung in der Gemeinde, in jedem persönlich, Herr. Und ich danke dir, dass du mich veränderst, Herr, dass auch ich heute verändert nach Hause gehen darf. Und ja, ich erwarte mehr von deinem Reden, Herr. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort. Amen.